Funpod.
Der sonnige Podcast.
Willkommen zur 152. Ausgabe von Funpod, sagt Michael. Wer einen Garten anlegen möchte, der ihm möglichst wenig Arbeit bei der regelmäßigen Pflege macht, den er außer am Anfang nie gießen muss, in den er keine chemisch-synthetischen Dünger und keine Gifte schütten möchte und der alle 4 Wochen sein Gesicht geändert hat, weil wieder ganz andere Pflanzen blühen, der ist ein Kandidat für einen Naturgarten. Einige dieser Menschen, die sich solcher Gärten schon lange erfreuen, haben vor 25 Jahren den Naturgarten e.V. gegründet und sich im Januar in Düsseldorf zu ihren jährlichen Naturgartentagen getroffen. Ich hatte mich dort mit der Gärtnerin und Gartenbauingenieurin Kerstin Lüchow verabredet, die sowohl im Vorstand des Vereins als auch in der Geschäftsstelle mitarbeitet. In unserem Gespräch erschien sie mir wie ein wandelndes Lexikon in Sachen Naturgarten und ist ganz klar mit ihrem Herzblut bei der Sache, was jedem klar wird, der in den nächsten 55 Minuten zuhört.
Ich heiße Kerstin Lüchow, komme ursprünglich aus Lüneburg, geborene Norddeutsche, bin vor 25 Jahren nach Süddeutschland gezogen und von meiner beruflichen Herkunft bin ich Gärtner und Gartenbauingenieurin. Ich habe schon als Kind mit 14 in der Gärtnerei angefangen zu arbeiten, bin also schon immer mit Pflanzen irgendwie verwachsen gewesen und leidenschaftliche Gärtnerin gewesen, im Schrebergarten meiner Eltern aufgewachsen quasi und habe dann diesen Beruf ergriffen und habe Gartenbau an der Universität Hannover studiert. Mhm. Anschließend bin ich in die Familienphase oder Pause gegangen. Wir haben 3 Kinder bekommen und dann wollte ich eigentlich anschließend beginnen zu arbeiten als Gartenbauingenieurin. Das war nicht möglich zu der Zeit. Teilzeit zu arbeiten war sehr schwierig. Ich wollte auch im alternativen Bereich arbeiten, also im ökologischen Bereich irgendwo bei den Bioanbauverbänden oder was so möglich war. Und das war natürlich sehr schwierig mit 3 kleinen Kindern. Ja, sodass ich dann erstmal im Naturkostladen ein paar Jahre gearbeitet habe und 2002 bin ich zum Naturgarten gekommen. Und seitdem arbeite ich dort in der Geschäftsstelle als Halbtageskraft.
Mhm. Was ist der Naturgarten e.V.?
Ja, der Naturgarten e.V. ist ein Verein, das ist ein Netzwerk, der sich vor 25 Jahren gegründet hat. Heißt, 1990 haben sich 7 Aktive gefunden, das waren Biologen, Gärtner, Interessierte, die gesehen haben, sie wollen mehr Natur in die Gärten bringen, sie wollen mehr Natur in die Städte bringen und die haben gesehen, es gibt diese Pflanzen gar nicht. Also wenn man Wildpflanzen irgendwo pflanzen oder anbieten möchte, bekommt man sie gar nicht. Man hätte sie in der Natur ausgraben müssen. Also haben sie sich überlegt, dieses Netzwerk zu gründen, wo dann auch eine Wildpflanzengärtnerei entstanden ist, dass man das Material erstmal bekommt. Mhm. Und Naturgarten e.V. heißt, die Vision ist unvermindert, steht sie unverändert in unserer Satzung seit 25 Jahren. Die Zukunft des Garten- und Landschaftsbaus gehört dem naturnahen Grün. So haben wir das in unserer Satzung verankert. Das heißt, wir wollen keine konventionellen Gärten anlegen, sondern naturnahe Gärten anlegen, denen bestimmte Merkmale zugrunde legen. Das ist jetzt nicht nur eine Einzelmaßnahme, sondern von der Planung über die Gestaltung bis hin zur Pflege erfüllt ein Naturgarten bestimmte Kriterien, damit man ihn als solchen definieren kann oder kennzeichnen kann.
Können Sie mal so ein paar von diesen Merkmalen beschreiben?
Ja, wir haben im letzten Jahr haben wir unsere Leitgedanken zu dem Thema verabschiedet. Das sind 31 Merkmale insgesamt.
Oh ja.
Und die wichtigsten sind zum Beispiel die Verwendung einheimischer Wildpflanzen. Das sind Pflanzen nach Naturgartendefinition, die sich bis 1492 bei uns etabliert haben, also nach der letzten Eiszeit bis 1492. Mhm. Und da unterscheidet man archäophytische und indigene Arten, also Menschen, die schon immer hier gewachsen sind oder welche, die durch die Menschen damals eingebürgert, angesiedelt wurden. Aber eben bis 1492, mhm. danach begann die Entdeckung, also Kolumbus entdeckt Amerika, mhm. danach begann ein weltweiter Handel mit Pflanzen, also sie wurden von einem Kontinent zum anderen gebracht, sodass sich diese Pflanzengemeinschaften weltweit natürlich verändert haben. Das ist unsere Definition von einheimischer Pflanze. Dann gibt es noch weitere Merkmale, zum Beispiel die Baumaterialien. Also das zum Beispiel, verwenden wir keine Steine aus Übersee, weil die meistens, wenn sie auch aus Indien oder China oder Mexiko kommen, dann werden sie unter ausbeuterischen Bedingungen abgebaut mit Kinderarbeitern unter unvorstellbaren Bedingungen wie Hitze, unvorstellbar niedrige Löhne, Schuldknechtschaft, sowas gibt es alles noch. Und wenn wir diese Steine hier bei uns in Deutschland kaufen, unterstützen wir natürlich sowas in fernen Ländern, diesen Abbau. Und da raten wir einfach davon ab und wir informieren auch. Weitere Baumaterialien sind zum Beispiel, dass wir zum Beispiel unbehandelte Hölzer verwenden. Die gibt es auch kaum im Handel, aber es gibt sie einfach. Die Industrie redet den Gärtnern ein, sie müssen ihre Hölzer schützen durch Lasuren, durch Lacke, durch alles Mögliche. Das muss man nicht. Man kann Hölzer mit natürlichen Resistenzklassen, mit hohen Resistenzklassen kaufen und die brauchen keinen Schutz. Also für Zäune zum Beispiel oder Pergola oder ähnliches, zum Beispiel Buche, Lärche, Eiche, selbst Spielgeräte können gebaut werden, ohne dass sie irgendeinen chemischen Schutz benötigen.
Und gehen trotzdem nicht so schnell kaputt?
Nein, die haben eine Haltbarkeit von 10 oder 15 Jahren. Wichtig ist auch die Bautechnik. Also wir verfügen über ein hohes Wissen in unserem Netzwerk, wie man diese Materialien verbaut. Man kann sie natürlich nicht einfach nur in die Erde butteln, dann verrotten sie, sondern man muss schon gewisse Dinge einhalten. Das würde jetzt hier vielleicht zu weit führen. Ja. Aber es gibt konstruktiven Holzschutz, so nennen wir das. Und damit kann man das sehr weit hinauszögern und die Resistenzklasse verhindert. Es sind Gerbstoffe eingelagert in den Hölzern, die verhindern das, dass diese Hölzer eben auch schnell verrotten. Also wir haben die größten Spielgeräte, Kletter, Gerüste, Türme, alles wird aus unbehandelten Hölzern gemacht. Was so ein bisschen auffällt bei diesen Materialien, bei den Hölzern, ist, dass sie dann vergrauen nach einer Zeit. Mhm. Das ist aber völlig ein natürlicher Prozess.
Ja.
Ne, dieses silbrige Holz, genau, was man nach ein paar Jahren hat oder so.
Schöne Schwarz-Weiß-Fotos.
Genau, das hat nichts, das sagt nichts darüber aus, dass jetzt dieses Holz nicht mehr geeignet ist und zum Beispiel schon verrottet, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass das UV-Licht dazu führt, dass diese Vergrauung stattfindet. Aber die Haltbarkeit ist trotzdem gewährleistet. Und wenn wir sie in Spielräumen einsetzen, dann werden sie auch vom TÜV und vom GUF regelmäßig natürlich begutachtet und auf Haltbarkeit geprüft. Boah. Es gibt natürlich noch weitere Merkmale. Also die Materialien ist ganz, ganz wichtig.
Ja.
Hölzer, Steine, sagen wir. So wenig Plastik wie möglich. Das ist auch ein wichtiges Kriterium. Wir brauchen eigentlich keine Kunststoffe im Naturgarten. Für was? Das Einzige wäre eventuell, wenn man Teiche anlegt, also da die meisten, die Teichbauer, die Naturteiche oder Naturschwimmteiche anlegen, die arbeiten natürlich mit Folien, aber da gibt es auch, bei Folien gibt es große Unterschiede und wir empfehlen die EPDM-Kautschukfolie, also das ist eine der umweltverträglichsten Folien, also auf jeden Fall kein PVC.
Mhm.
Es gibt immer Alternativen, es gibt immer wenige Anbieter auf dem Markt, aber es gibt sie noch. So, wir empfehlen einen ressourcenschonenden Umgang mit sämtlichen Materialien. Also dazu gehört auch, dass wir sagen, Naturgärten müssen jetzt nicht gegossen werden. Und wenn, dann empfehlen wir Gießwasser zu nehmen. Das heißt, das Dachwasser irgendwie aufzufangen, abzuleiten. Dann kann man das sehr schön für den Garten verwenden. Aber ein besonderes Merkmal von Naturgärten ist auch, dass sie nicht gewässert werden müssen, sondern nur in der Anfangszeit Wasser brauchen. Also wenn ausgesät wird oder gepflanzt wird, so die ersten Wochen, Monate, da noch nicht mehr. Also es sind so ein paar gestalterische Dinge, die ganz anders sind als in den konventionellen Gärten, die aber jetzt im Zuge des Klimawandels immer wichtiger werden.
Ja.
So wo im Sinne von Wasserknappheit oder... Weil die Wildpflanzen haben sich ja an diese Standorte angepasst hier bei uns. Und in der freien Natur überleben sie auch mal Dürreperioden, Hitze oder irgendwas. Da hilft ihnen auch niemand. Und von unseren Mitgliedern wurde auch schon nachgewiesen, dass selbst schlimmste Katastrophen, also wenn die Beete, die Pflanzen richtig vertrocknet waren, dass sie einfach nach dem nächsten Regen wieder ausgetrieben sind. Also man hat schlafende Samen im Boden und das kommt wieder. Das hat man im konventionellen Garten nicht. Da muss man die Pflanzen peppeln.
Ja.
Und wir setzen auch keine chemisch-synthetischen Dünger ein. Wir brauchen keine chemisch-synthetischen Stickstoffdünger oder leicht lösliche Phosphate. Wir brauchen auch keine Pflanzenschutzmittel, ganz wichtiges Merkmal. Im Prinzip ist ein Naturgarten ein Biogarten.
Ja.
Also keine Spritzmittel, keine Pestizide, nichts. Wir verwenden keinen Torf. Ganz klar, wir wollen den Torfabbau stoppen. Wir möchten uns nicht daran beteiligen, dass das, was in Jahrmillionen entstanden ist, bei uns ausgebeutet wird. Ja, und letztendlich unterscheidet sich natürlich die Pflege noch von einem Naturgarten, von einem herkömmlichen Garten, sage ich mal.
Mhm.
Weil es wird nicht alles aufgeräumt. Fangen wir vielleicht mal im Herbst an. Wir haben jetzt Winter. Also im Herbst wird nicht alles Boden abgeschnitten, entfernt, weggeräumt, sondern wir lassen die Pflanzenstängel stehen, weil sich oben Samen natürlich gebildet haben in der Vegetationsperiode, die im Winter von den Vögeln aufgesucht werden und gefressen werden. Das ist eine Futterquelle. Oder in den Stängeln, gerade Königskerzen und markhaltige Stängel, da überwintern Insekten. Also das ist ganz klar, die suchen sich Schutz irgendwie in diesen Stängeln oder in den eingerollten Blättern. Wenn man das entfernt, dann entfernt man auch einfach diese ganzen Überwinterungsstadien von den Tieren.
Mhm.
Wenn wir jäten im Sommer, jäten wir nur das, was bekannt ist. Also das ist am Anfang ein bisschen schwierig, weil die meisten, oder das heißt die Pflanzen, die wir einsetzen, sind ja heimische Wildpflanzen. Und die meisten Menschen bezeichnen sie als Unkraut. Das ist doch das, was draußen in der Natur wächst. Das sind doch Unkräuter, die müssen doch weg. Ist natürlich mitnichten so. Also es sind ja heimische Wildkräuter und wir jäten natürlich auch, aber wir jäten sehr gezielt. Also wir reißen nicht alles noch raus, sondern wir schauen, dass uns die Pflanzen, die zu dominant werden, zum Beispiel Brennnesseln, wenn wir nicht überall haben, dann entfernen wir sie natürlich. Oder Baumsämlinge, wenn es zu viel werden, man will ja keinen Wald haben als Garten, man möchte ja einen schönen Garten haben, wo auch Licht reinkommt und der blüht. Die Baumsämlinge nehmen wir natürlich regelmäßig raus. Das heißt aber, man muss sie auch kennen. Und diese Kenntnis, die stellt sich ein im Laufe der Zeit. Also je mehr man in seinem Garten Zeit verbringt und zubringt und unterwegs ist, sage ich mal, also man, nach einer Weile kennt man zum Beispiel die kleinen Natternköpfe, weil es ist so, dass die heimischen Wildpflanzen sich auch selber aussehen. Also ein Naturgarten wird nicht einmal angelegt und dann sieht er 10 Jahre gleich aus, sondern ein ganz wichtiges Merkmal ist auch noch die natürliche Dynamik, die so ein Naturgarten zugrunde legt. Also das heißt, wir pflanzen die Pflanzen oder wir säen sie und das verändert sich im Laufe der Jahre. Also das ist auch ein Ziel. Diese Pflanzen sind jetzt nicht gezüchtet, sondern die sind alle fruchtbar, die bilden Samen und sie vermehren sich auch und kommen vielleicht an anderer Stelle wieder hoch, wo man sie eigentlich gar nicht ursprünglich gepflanzt hat. Das ist das Spannende. Wenn man sie jetzt aber 10 Meter weiter jäten würde, weil man sie nicht kennt, das wäre sehr, sehr schade.
Ja.
Also fängt man natürlich an, sich mit diesen Pflanzen zu beschäftigen und irgendwann weiß man das einfach und lässt sie stehen. Oder man nimmt sie weg, wenn es eine Art ist, die zu dominant ist.
Ja. Das klingt alles schon sehr anspruchsvoll, sag ich mal. Und man muss eine Menge wissen, um das machen zu können. Wie setzt sich denn so Ihre Mitgliedschaft zusammen? Sind das in erster Linie Gartenbaubetriebe oder sind das Hobbygärtner, die bestimmte Ziele verfolgen?
Ja, es ist so, dass bei der Gründung es eigentlich Firmenmitglieder waren, die diesen Naturgarten e.V. gegründet haben, diese 7 Aktiven damals 1990. Inzwischen haben wir 1570 Mitglieder. Und von diesen 1570 sind 1300 wirklich Privatmitglieder.
Oh ja.
Einfach nur Hobbygärtner, die Freude haben am eigenen Garten und die ihn anders gestalten möchten, nach Alternativen suchen. Dann haben wir 170 Firmenmitglieder, also wirklich nur der geringste Teil. Dann kommen noch einige Kommunen dazu oder Naturschutzverbände oder Fördermitglieder. Und wir haben auch 80 Mitglieder in 10 europäischen angrenzenden Ländern. Also der Naturgarten e.V. beschränkt sich nicht nur auf Deutschland, sondern auch in den Nachbarländern gibt es einige Menschen, die an diesem Thema arbeiten und mit uns verbunden sind natürlich über ihre Mitgliedschaft.
Ist das eine deutsche Erfindung?
Nein,
dieses Gartenkonzept?
Es kommt eigentlich ursprünglich aus der Schweiz. Der Mitbegründer Reinhard Witt hat damals eine Reise in die Schweiz unternommen. Da war Peter Richard, Andreas Winkler, die haben zum ersten Mal Alex Oberholzer, das sind so Urgesteine eigentlich der Bewegung. Das kommt aus der Schweiz. VNG gab es damals, Verein Naturgarten. Und da hat der Reinhard Witt zum ersten Mal gesehen, dass Gärten auch anders angelegt werden können. Und dann hat er sich diese 7 gesucht, diese 7 Aktiven, habe gesagt, das wäre doch was, wenn wir das auch in Deutschland gründen. Und dann haben die das 1990 gegründet, diesen Verein.
Was ist dabei die Hauptmotivation? Geht es einfach nur um eine andere Ästhetik oder geht es auch darum, also habe ich jedenfalls so aufgefasst, als ich da mal auf Ihre Website geguckt habe, der Industrie, Landwirtschaft was entgegenzusetzen, also die praktisch Lebensräume zerstört, sodass überhaupt noch Arten ja, Refugien finden?
Die Hauptmotivation ist, dass wir der Natur ein Stück von dem zurückgeben, was überall um uns herum zerstört wird. Also laut Statistischem Bundesamt nehmen die Siedlungs- und Verkehrsflächen in Deutschland um 81 Hektar pro Tag zu. Das heißt, die werden versiegelt, die werden platt gemacht. Diese Fläche geht natürlich der Flora, also den Pflanzen, den Tieren und den Pflanzen verloren. Wir sagen, die Privatgärten, aber auch öffentliches Grün, die haben ein hohes Potenzial. Also die sind oftmals letzte Refugien für Pflanzen und Tiere, die in der Landschaft einfach keinen Platz mehr finden. Also inzwischen ist es anerkannt, dass durch menschlichen Nutzungsdruck Flora und Fauna zurückgehen und dieses gigantische Artensterben stattfindet, was ja überall dokumentiert wird. Ja. Und wir wollen einfach Alternativen bieten. Wir wollen vor allen Dingen das Wissen vermitteln, weil das Wissen ist verloren gegangen, dass man auch auf kleinstem Raum etwas tun kann und selbst und Arten erhalten kann, sei es Pflanzen oder auch Tierarten, zum Beispiel die Wildbienen, die Insekten, die kommen wieder zurück in die Gärten, wenn man sie anders anlegt und wenn man sie anders pflegt oder bewirtschaftet. Das stellt sich von allein wieder ein, selbst wenn im ganzen Umfeld alles konventionell angelegt ist, sage ich mal.
Gibt es eine Minimalgröße oder könnte man auch schon auf dem Balkon anfangen?
Ja. Es gibt keine Mindestgröße. Wir haben einige Mitglieder, die haben nur einen Balkon. Die haben wirklich 2 Meter Balkonkasten bepflanzt mit heimischen Wildpflanzen. Ist wunderschön. Selbst in den 5. Stock kommen Hummeln. Wir haben Nisthöfen für Wildbienen schon gesehen bei Mitgliedern, die im 3. Stock hängen. Da kommen Wildbienen hoch und nisten dort oben. Gibt es nicht. Man kann also den kleinsten Vorgarten, man kann den größten Garten hinten, man kann jede Gartengröße umgestalten. Das hängt ab von den finanziellen Mitteln, von den Vorlieben der Gartenbesitzer, von der Zeit, die sie selber investieren möchten oder wie gesagt, sie können natürlich auch den Garten die Umgestaltung abgeben an einen Profi, an eine Firma. In unserem Netzwerk gibt es Gartenbaubetriebe, die genau das machen, den Menschen helfen, die aus beruflichen Gründen das nicht selber machen können. Dann wird so ein Garten angelegt, nach den Wünschen der Nutzer, der Gartenbesitzer natürlich. Da wird nicht irgendwie ein Garten kreiert und den vor die Nase gesetzt, sondern da werden sehr intensive Gespräche geführt, wie dieser Garten, was auch die Bedürfnisse sind dieser Gartenbesitzer. Und das wird dann umgesetzt. Haben sie kleine Kinder, sind es ältere Menschen? Das wird in einem mindestens 2-stündigen Gespräch herausgefiltert. Was möchten denn diese Menschen einfach?
Das heißt, es gibt nicht nur Naturgärten und andere Gärten, sondern es gibt nochmal innerhalb der Naturgärten auch ein Spektrum, was das jeweils sein kann.
Der Grundgedanke ist immer der gleiche. Also das, was wir in diesen 31 Leitgedanken verankert haben, das liegt allen Gärten zugrunde. Trotzdem gibt es in Deutschland keine 2 Naturgärten, die gleich aussehen. Die sind alle so unterschiedlich, weil das hängt wirklich auch von den Gartenbesitzern ab, die ihre eigenen Vorlieben einbauen. Man hat einen sehr weiten Spielraum, wie man das gestaltet. Jetzt eine allein schon, wenn man an Trockenmauern denkt, die kann man aus Recyclingmaterialien bauen, wenn irgendwo was abgerissen wurde. Die kann man aus irgendwelchen Steinen aus der Umgebung bauen. Man kann einen Garten formal gestalten, also formalen Grundriss mit bautechnischen Maßnahmen. Man kann ihn aber auch geschwungen und organisch gestalten. Das alles gibt ein Gesicht. Und meistens ist es so, dass dieser Garten schon irgendwo ein Abbild ist des Gartenbesitzers. Also der spiegelt immer irgendwo doch ziemlich viel von dem Besitzer wieder so. Und,
Das heißt, es gibt welche, denen man auf den ersten Blick ansieht, das ist ein Garten, das ist gestaltet, und dann gibt es welche, wo man sich nicht so sicher ist.
Nein, das würde ich nicht sagen. Also wir räumen natürlich auch mit Klischees auf. Also Naturgärten sind keine ungepflegten Wildnisgärten, sage ich mal, Brennnesselwüsten und Giersch- und Quecke-Beete, das verstehen wir nicht unter einem Naturgarten. Sondern Naturgärten sind sehr wohl gestaltete Gärten, Jeder Garten ist eigentlich gestaltet in irgendeiner Form, der eine mehr, der andere weniger. Aber sie sind sehr bewusst, also die Mittel, die eingesetzt werden und die Pflege, die dort natürlich auch durchgeführt wird, die hat einen ganz bestimmten Zweck und Ziel. Und Naturgärten sind wirklich ästhetische Gärten, und auch gestaltete Gärten. Und wenn man mal zwei, drei Gärten gesehen hat, dann erkennt man sofort einen Naturgarten, auch wenn er anders aussieht als die vorigen. Also man kann es ganz schlecht in Worte fassen. Es sind auf jeden Fall die Pflanzen, die maßgeblich auch diesen Garten prägen. Mhm. Und diese Wildpflanzen sieht man ja sonst auch nirgends.
Ja. Müssen das ausschließlich Wildpflanzen sein oder können das auch Nutzpflanzen sein, die es schon vor 1492 gab? Oder gab es da keine, die wir noch kennen?
Ja, also nee, also wir empfehlen natürlich, also aus ökologischer Sicht empfehlen wir natürlich die einheimischen Wildpflanzen, weil die haben einen sehr hohen ökologischen Wert für die Tiere. Das ist auch unterschiedlich je nach Pflanzenart. Also ich habe hier, was habe ich denn hier mal mitgebracht? Das hört man jetzt wahrscheinlich. Den Löwenzahn zum Beispiel, der bei vielen sehr unbeliebt ist. Nehmen wir mal eine ganz einfache Pflanze, die jeder kennt, wird bei vielen rausgestochen aus dem Rasen. Aber der Löwenzahn ist eine der ersten Futterquellen für die Wildbienen, weil der so früh blüht. Mhm. Zum Beispiel, wir haben in Deutschland 560 Wildbienenarten, also nicht die Honigbiene. Das ist eine Nutzpflanze, ein Nutztier des Menschen, sondern solitär, also meist einzeln lebende Bienenarten, die kaum jemand kennt, aber die es schon noch alle gibt. Und 72 Arten sind auf Löwenzahnblüten spezialisiert. Wenn man diesen Löwenzahn raussticht aus seinem Garten, wird man keine Wildbienen sehen im Garten. 12 Schwebfliegenarten profitieren von den Blüten des Löwenzahns. Außerdem Falter, Käfer, Vögel, die sich die Samen nachher holen. Das gleiche gilt für den Natternkopf, auch eine der schönsten Pflanzen bei uns. 28 Falterarten, also Schmetterlingsarten, holen sich dort den Nektar von den Blüten. 37 Wildbienenarten und so geht es immer weiter. Die Saalweide zum Beispiel, 213 Insektenarten. Oh ja. Also es gibt jetzt nicht für jede Pflanze diese Zahlen, aber für einige Arten gibt es doch eben Zahlen, wo man belegen kann, diese Tiere brauchen genau die Pflanzen. Dazu kommen noch Pflanzen, auf die einige Tiere spezialisiert sind. Also es gibt Tiere, die nutzen ein weites Spektrum, sage ich mal, an Blüten. Die, wie die Honigbiene, die kann überall, kann sie sich den Nektar holen. Dann gibt es aber Wildbienenarten, die nur eine einzige Pflanzenfamilie nutzen können. Oder manche sogar auch nur wenige Arten, zum Beispiel die Natternkopf-Mauerbiene, die ist so stark spezialisiert, dass sie nur den Nektar sammelt am Natternkopf. Wenn man keinen Natternkopf hat, gibt es diese Wildbienenart nicht. Oder zum Beispiel den Zitronenfalter kennen auch fast alle, ne? Vielleicht heute noch, nur noch aus Büchern. Man muss auch natürlich an die Raupen denken, nicht nur an die Falter. Der Zitronenfalter selbst, der geht schon mal auch an Schmetterlingsstrauch oder an Flieder oder andere, sage ich mal, konventionellen Stauden, die im Garten wachsen. Aber die Raupen, das ist das Spannende dabei, die Eier werden nur an Kreuzdorn oder Faulbaum abgelegt. Das sind zwei Gehölze, einheimische Gehölze. Wenn es diese beiden Gehölze nicht gibt im Garten oder im näheren Umfeld, dann gibt es keinen Zitronenfalter, weil die Raupen nur die Blätter von diesen beiden Gehölzen fressen können. Und der Falter ist so programmiert, dass er nur dort seine Eier ablegt. Also es ist ein Beziehungsgeflecht. Das meinte ich vorhin so. Das Wissen, das ökologische Wissen ist verloren gegangen. Es wird geprägt von einer ökonomisch geprägten Gartenbau- und Landwirtschaft, sage ich mal, und Agrarindustrie, die gewisse Leitbilder geschaffen haben in Hochglanzkatalogen, wird einem vorgegaukelt, dass man dreimal im Jahr seine Bepflanzung wechseln muss, mit Frühjahrs- und Sommer- und Herbstbepflanzung. Dass man natürlich bestimmte Produkte, also eine unzählige Palette an Mitteln kaufen sollte. Vom Moosvernichter bis hin zu was auch immer, irgendwelchen Mehltaupräparaten für die Rosen. Wenn wir jetzt einen Naturgarten anlegen, dann brauchen wir das alles nicht. Und es ist ganz schwer gegen diese Leitbilder, die mit sehr viel Geld geschaffen werden in den Medien als Naturgarten e.V., der ja ein gemeinnütziger Verein ist, mit begrenzten finanziellen Mitteln, diese Leitbilder, sage ich mal, zu verändern oder zu hinterfragen oder ins Bewusstsein zu rücken, dass die Menschen überhaupt verstehen, dass es auch eben Alternativen gibt, wenn man sie möchte. Also das schaffen wir mit unseren begrenzten Mitteln kaum. Wir arbeiten im Moment dran, an einer stärkeren Öffentlichkeitsarbeit. Dazu gehört, dass wir die Webseite neu gestalten, die ab 1. März freigeschaltet wird, die neue Seite. Dazu gehört, dass wir 3 Filme gedreht haben über den Naturgarten und über den Verein, das Netzwerk, auch über das Thema, was ist ein Naturgarten. Das beantworten wir mit einem dieser Filme. Mhm. Wir möchten diese Bilder transportieren.
Sind diese Bilder, ich sag mal, so ein bisschen monochromer, also mehr alles so Variationen in Grün, weil die Gärten aus den Hochglanzprospekten oder wenn sie irgendwie durch so eine Schrebergartenkolonie laufen, da haben sie ja diese ganzen Neuzüchtungen von den knallbunten Blumen, die bei Ihnen ja alle wegfallen.
Genau.
Sieht man das auf den ersten Blick?
Man sieht es auf den ersten Blick, genau, weil man muss sich auch ein bisschen damit beschäftigen mit dem Thema. Das heißt jetzt nicht, dass man 10 Bücher lesen muss oder besonderes hohes Wissen sich aneignen muss, bevor man sich einen Naturgarten anlegt. Ich glaube, das Einzige, was man mitbringen muss, ist einfach die Begeisterung für die Pflanzen und für das Material, was man dort einsetzt. Zum Beispiel die Wildpflanzen haben ein ganz anderes Blühspektrum als jetzt die Pflanzen, die in normalen Gärten eingesetzt werden. Wildpflanzen blühen vielleicht 2 Wochen, manche nur 5, 6 Tage, hängt auch von der Witterung ab. Sie blühen nie, es gibt keine Art, sage ich mal, keine Pflanze, die jetzt von April bis Oktober durchblüht, was wir in anderen Gärten durchaus schon manchmal haben, dass manche Staunen den ganzen Sommer durchblühen, was aber auch natürlich unheimlich langweilig aussieht. Also das eine ist eben, dass diese anderen, die konventionellen Stauden und Einjährigen und Zweijährigen nicht genutzt werden können von oder die meisten können nicht genutzt werden von den Tieren, von den Insekten und Vögeln. Und dazu kommt, dass wir ein immer gleiches Erscheinungsbild haben und der Gärtner alles dran setzt, diesen Zustand zu erhalten, die ganze Vegetationsperiode über. Also er versucht wirklich, alles Störende zu entfernen. Im Naturgarten ist es so, dass der sein Gesicht verändert. Also er sieht zu jeder Jahreszeit anders aus. Das kann sein, dass im Frühjahr zum Beispiel gelb oder weiß dominiert, im Sommer kommt dann eher ein Blaucharakter. Also alle 3, 4 Wochen sieht der gleiche Garten völlig anders aus, weil ganz andere Pflanzen blühen. Sie wechseln sich ab. Und das ist das Spannende. Man hat dann aber nicht in einem Naturgarten nicht diese Fernwirkung wie in einem konventionellen Garten, weil die Blüten viel kleiner sind und unscheinbarer. Und wir haben auch nicht diese Farbpalette. Das ist ja eben ein Merkmal der Zucht. Wildpflanzen sind nie gezüchtet worden. Da hat nie ein Gärtner irgendjemand ins genetische Material eingegriffen durch irgendeine Zuchtform oder was auch immer, sondern es sind wirklich die Pflanzen, die aus den Naturschutzgebieten kommen, mit Genehmigung natürlich, und in den Wildpflanzengärtnereien vermehrt werden. Also da hat nie jemand Hand angelegt, sage ich mal, sondern die Blüten sind kleiner und unscheinbarer. Man muss näher rangehen. Also man aus 10, 20, 50 Meter Entfernung erkennt man die Schönheit, sage ich mal, nicht unbedingt. Also es sieht dann eher so ein bisschen, naja, also auf jeden Fall ein bisschen wild aus vielleicht für manche Leute. Die Blüten sind zu klein, man hat nicht diese Fernwirkung von den Wildpflanzen. Aber es verändert sich auf jeden Fall der Blick für die Schönheit. Die definiert man für sich ganz anders, wenn man mit diesem Garten arbeitet und wenn man ihn so bewirtschaftet.
Ich nehme an, das ist auch was Prozesshaftes. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass Sie heute einen anderen Blick
darauf haben als vor 20 Jahren. Ne? Ich bin Herzblutgärtner. Wie gesagt, mit 14 habe ich angefangen in der Staudengärtnerei und ich habe diese Pflanzen geliebt. Ich habe alle Stauden verkauft, die es dort gab, mit 14 schon, und war begeisterte Gärtnerin. Selbst im Studium noch hat mir das alles gefallen. Und wo ich dann aber zum ersten Mal einen Naturgarten gesehen habe, habe ich gemerkt, das sind lebendige Gärten. Das sind wirklich lebendige Gärten. Im Vergleich dazu, also 30 Jahre Gartenbauerfahrung, war für mich innerhalb von einem Tag, habe ich meine ganzen Vorstellungen von Pflanzen und Gärten über Bord geworfen, weil ich gesehen habe, diese Naturgärten sind lebendig und die anderen sind eigentlich, die sind statisch, die sind steril. Dort sehen wir ja nichts mehr, wir sehen keine Vögel mehr. Wir wundern uns, warum haben wir keine Schmetterlinge mehr. Das haben wir alles in einem Naturgarten. Die Hummeln kommen wieder zurück. Das sind so die Tiere, die auch ein Laie sofort erkennt. Und man muss natürlich gucken, diese ganzen Insekten stehen relativ am Anfang der Nahrungskette. Wenn man die hat, dann kommen auch die nachgeschalteten Tierarten wieder, wie nachher die Vögel, die Säugetiere. Wenn man Trockenmauern hat, kommen die Eidechsen. Niemand kann einem sagen, wo sie herkommen, aber die Erfahrung aus unserem Netzwerk zeigt, selbst wenn man als Einziger einen Garten hat in einer Gemeinde, also eine kleine Insel, sage ich mal, kommen diese Tiere zurück, obwohl rundherum die Landschaft komplett anders aussieht und ausgeräumt ist. Und wir sind natürlich mit unserem Thema nicht nur im Privatgartenbereich aktiv, sondern wir geben auch Anregungen, wie man öffentliches Grün umgestalten kann. Also im Siedlungsraum hier die ganzen Flächen, Straßen, Begleitgrün, Radwege, Verkehrsinseln. Auch dort kann man das anders machen. Und in unserem Netzwerk entstehen jedes Jahr einige Naturerlebnisräume. Das heißt, es sind Schulhöfe, Kindergärten oder öffentliche Spielplätze, die komplett anders gestaltet werden, nämlich nach den Grundlagen des naturnahen, unserer Leitgedanken des naturnahen Gartenbaus mit diesen Pflanzen und Materialien, die ich genannt habe.
Sind Sie eine Entwicklung des Interesses so in den Jahren?
Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ja, das ist, es ist natürlich, wird ja auch der Erhalt der Biodiversität im Moment etwas in den Fokus gerückt. Wir haben die Konvention zum Erhalt und zum Schutz der Biodiversität, die ja ihren Anfang in Rio nahm, die durch die nationale Strategie zur nationalen, wie heißt sie nochmal? Also die UN-Konvention wurde ja 2007 in nationales Recht überführt, also 15 Jahre später, aber immerhin, es hat ja stattgefunden, in die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt. Das heißt, in Deutschland wurden 330 Ziele und 430 Maßnahmen formuliert, die diesen Artenverlustprozess stoppen sollen. Also es wird auch was getan. Die UN-Dekade wurde ausgerufen, also von 2011 bis 2020. Ist es eine weltweite Bildungskampagne, sage ich mal, die, also alle Bildungseinrichtungen sollen nachhaltiges Denken und Handeln vermitteln. Und da sind alle Gesellschaftsformen aufgerufen, also von Umweltschutzverbänden bis hin zur Politik. Oder so wird an diesem Thema gearbeitet, die Kommunen für biologische Vielfalt zum Beispiel. Also es rückt gerade, der Bekanntheitsgrad dieses Begriffes soll ja gesteigert werden. Mhm. Und ich merke einfach, dass es doch einige Menschen gibt, die nach alternativen Gartenformen suchen. Und ganz stark ist es, steigt das Interesse im Moment bei den Kommunen. Da weniger, im Moment muss ich sagen, weniger aus Gründen des Naturschutzes. Am Anfang steht weniger der Naturschutz im Vordergrund, sondern eher, dass natürlich diese Maßnahmen kostengünstiger sind, als wenn man 10-mal im Jahr seine Flächen mähen muss oder so. Die Anlage ist in der Regel ein bisschen teurer, aber die Pflege, der Unterhalt ist nachher wesentlich extensiver. Also man muss weniger häufig raus. Das heißt aber auch, dass man seinen ganzen seinen Fuhrpark ein bisschen darauf abstimmen muss, dass man natürlich die Gartenbauämter, also die Kräfte, die jetzt in der Pflege aktiv sind in der Kommune, die brauchen eine Schulung. Man kann das nicht einfach sich selber beibringen, sondern man muss einfach auch hier wieder das Wissen vermitteln, wie pflege ich denn diese Flächen. Man kann auch sehr viel kaputt machen natürlich, wenn man sie angelegt hat. Aber ich merke, dass die Kommunen, das ist zunehmend ein Thema, deswegen bieten wir auch Regionaltage an. Wir gehen jetzt immer stärker an die Aus- und Fortbildung. Wir haben im letzten Jahr damit angefangen und dieses Jahr werden wir es fortführen und so weiter. Das ist ein, ja, es sind Regionaltage heißen die, das ist ein Praxisseminar des Naturgarten e.V. in verschiedenen Gemeinden. Wir sind dieses Jahr in Lübeck, Neuss, Rüsselsheim, Karlsruhe und Haar. Und dort werden Landschaftsarchitekten eingeladen, Gartenbauämter, sich Vorträge anzuhören, 3 bis 4 Vorträge, warum jeder Quadratmeter zählt an heimischen Wildpflanzen, das machen wir dort deutlich. Und nachmittags geht es raus und dann werden wir so eine kleine Mini-Exkursion durchführen und diese Flächen besichtigen, die in diesen jeweiligen Gemeinden schon existieren. Und da kann man dann hautnah natürlich diese Flächen sehen, aber auch ganz wichtig Fragen stellen. Da kann man sich das ansehen. Auch sieht man natürlich auch den Pflegezustand. Da geht es nicht darum, nur die besten Projekte zu zeigen, sondern auch Fehler zu diskutieren, damit es geht darum, diese Fehler auch zu vermeiden. Nicht jede Gemeinde muss jetzt die Fehler wiederholen, die andere geführt haben, zum Beispiel, die andere gemacht haben. Zum Beispiel wollen viele Gemeinden etwas tun für den Umwelt- und Naturschutz und die sehen denn einjährige Blühmischungen an. Na, bestes Beispiel ist der Mössinger Sommer und noch andere. Die werden auch unter diesem Deckmantel verkauft, sie sind aber überhaupt nicht nachhaltig. Da sind Arten drin, die aus Übersee kommen, die aus anderen Kontinenten kommen. Es sind unheimlich bunte, schöne, leuchtende Mischungen, aber sie sind nicht nachhaltig. Da sind nicht die heimischen Wildpflanzen drin. Das heißt, der ökologische Wert ist eingeschränkt und dazu kommt, dass die nur einjährig sind. Nach diesem einen Jahr muss man diese Fläche wieder neu anlegen im nächsten Jahr. Das ist aus unserer Sicht nicht nachhaltig. Mhm. Wir wollen Flächen anlegen, die mit mehrjährigen, mit Stauden quasi gefüllt werden. Also wir haben auch natürlich ein- und zweijährige Arten drin für den Anfangsaspekt, dass es am Anfang schön schon ein bisschen blüht und leuchtet. Aber nach 2 Jahren übernehmen halt die Mehrjährigen das Regiment in so einem Beet. Das heißt, die sind 10 oder 20 Jahre, können die einfach bestehen, solche Flächen, ohne dass man sie neu anlegen muss. Bei den bisherigen Blühmischungen, die so auf den Markt geschmissen werden, ist es auch so, dass sie sehr stark verunkrauten. Zum Beispiel dadurch, dass sie nur ein Jahr dort stehen, werden sich dann natürlich so Knöterich und Ampfer und solche Sachen, das haben wir dokumentiert, das fliegt rein, das sammelt sich aus und wenn man Pech hat, kommt das im nächsten Jahr alles hoch und dann ist so eine Fläche fast verloren. Also die muss man wieder ganz neu aufbauen.
Ja.
Während das mit unserer Artzusammenstellung nicht passiert. Also das ist so, die Kommunen ist ganz, ganz wichtig. Also sehen wir als Kommunen haben auch einen Vorbildcharakter für die Gesellschaft, für die Gemeinde, für die Bürger. Weil das soll ja auch zum Nachahmen anregen. Wenn man dann solche naturnahen Flächen sieht am Straßenrand, dann fragen vielleicht die Bürger, ah ja, das könnte ich eigentlich auch in meinem Garten machen. Und so wollen wir diesen Gedanken auch verbreiten.
Genau. Bieten Sie denn auch Fortbildungen für Privatgärtner an? Also Einführungsveranstaltungen, wenn einer in der Richtung loslegen will, dann hat er ja erst, steht er ja irgendwie vor dem Nichts, erstmal so vom Wissen her.
Ja, unsere Kapazitäten sind etwas begrenzt. Wir bilden hier zum Beispiel, bieten wir die Naturgartentage an. Wir sind jetzt gerade hier in Düsseldorf im City Hostel. Und das ist eine 3- bis 4-tägige Veranstaltung, wo im Dreiviertelstundentakt Referenten da sind, zu diesem Thema Vorträge halten, alles Mögliche zu Wasser im Naturgarten oder Steine oder Weiden hatten wir oder Klimawandel und Naturgarten. Also es ist ein wahnsinnig weites Spektrum und jedes Jahr haben wir andere Themen und diese Veranstaltung ist offen für jeden. Es ist nicht nur für Mitglieder, sondern auch für Nichtmitglieder. Also das darüber hinaus haben wir natürlich, habe ich vorhin genannt, ganz viele aktive Mitglieder auch, die auch eigene Veranstaltungen anbieten, zum Beispiel eine Führung durch eine offene Garten, also ihre Führung durch ihren Privatgarten oder die Vorträge halten an Volkshochschulen oder die einen Naturgartentag machen, zum Beispiel in die Regionalgruppe, die sind sehr aktiv, wir haben 12 Regionalgruppen und die haben ein eigenes Veranstaltungsprogramm, sage ich mal, in ihrer Region und dann gibt es zum Beispiel den Naturgartentag in Haus Ripshorst, das ist also die Regionalgruppe Rhein-Ruhr, der jedes Jahr stattfindet, oder das Naturgartenforum in Löhne, wo ganz viele Vorträge angeboten werden, Veranstaltungen, wo Praxistipps gegeben werden. Ja, so, also wir sind auf unterschiedlichen Ebenen aktiv und Einsteiger können sich schon informieren, das haben wir immer aktuell auf der Webseite chronologisch geordnet. Dann empfehlen wir natürlich Bücher. Es gibt unheimlich viel zu diesem Thema. Es kommt immer mehr. Besonders seit 2 Jahren werden Bücher auf den Markt geschmissen, wo irgendwie Naturgarten draufsteht, aber kein Naturgarten drin ist. Mhm. Das ist für den Laien ganz schwierig zu erkennen. Welches Buch ist es denn jetzt? Genau wie bei den Saatgutmischungen. Wenn diese großen Firmen jetzt unter dem Deckmantel des Naturschutzes werben, dann ist das meiner Meinung nach einfach eine Frechheit, weil dort ganz gezielt ein Trend aufgegriffen wird und der Laie das nicht unterscheiden kann. Ist es denn jetzt wirklich, es gibt jetzt nicht wie bei den Bioverbänden eine Zertifizierung oder ein Zertifikat, sage ich mal, beim Saatgut oder bei den Büchern, dass man erkennen kann, so, das ist jetzt wirklich naturnah, Naturgarten und das andere ist nur Trittbrettfahrer, sage ich mal.
Geben Sie da auf Ihrer Website Empfehlungen?
Ja, wir geben Empfehlungen, Literaturempfehlungen auf jeden Fall. Sind Rezensionen, die in unserer Mitgliederzeitschrift erscheinen, die übrigens auch immer umfangreicher wird. Also wir haben einen relativ geringen Jahresbeitrag, sage ich mal, verglichen mit anderen Naturschutzverbänden. Und darin enthalten ist die Mitgliederzeitschrift Natur und Garten. Die hat jetzt für ein Einzelmitglied 55 Euro im Jahr und wenn sie reduziert sind, 30 Euro im Jahr, für eine Firma 150. Also es ist so ein bisschen, gibt Staffelpreise. Mhm. Und darin enthalten sind 4-mal im Jahr diese Mitgliederzeitschrift, die inzwischen 70, 80 Seiten umfasst. Wir haben mal Themenhefte, zum Beispiel das nächste Heft wird naturnahes öffentliches Grün, wo wir nur Beiträge eben zu den Kommunen, zu diesen Flächen, zu den Hintergründen bringen. Ein weiteres Themenheft wird sein Wildbienennisthilfen. Das ist immer wieder beliebt und nachgefragt, weil es sehr viele falsche Bauanleitungen gibt. Da schreibt einer vom anderen ab und niemand hat sich wirklich damit beschäftigt, was denn jetzt eigentlich wirklich gut ist und was die Ansprüche sind von diesen Wildbienenarten. Es gibt einen sehr bekannten Wildbienenforscher, Paul Westrich, der hat 30 Jahre Wildbienenschutz beschrieben, schreibt sich die Finger wund und trotzdem kursieren diese falschen Bauanleitungen überall. Also 99% der Insektenhäuser sind relativ nutzlos, sage ich mal, weil sie falsch gebaut sind. Was sehr schade ist, weil sie ja sehr liebevoll und sehr zeitaufwendig hergestellt wurden. Und es sind so einfache Dinge, die man ändert, ganz einfache. Und da versuchen wir natürlich einfach Tipps zu geben, auch in diesen Zeitschriften. So.
Gut, dass Sie das ansprechen. Ich habe mal irgendwo gelesen, weil ich nämlich auch so ein Ding da am Bauen bin, dass man also nicht, wenn man so ein Stückchen Ast oder Baumstamm hat, also nicht in die Schnittfläche reinbohrt, sondern seitlich durch die Rinde. Stimmt das?
Ja, also man baut nicht in, man bohrt nicht ins Stirnholz, genau, sondern ja, ins Längsholz. Und das Längsholz muss aber relativ glatt sein. Also entweder hat man Hölzer, wo man die Rinde und Borke entfernt, oder wenn man sehr dicke Stämme nimmt, also man nimmt auch, man darf keine Nadelhölzer nehmen, weil da ist Harz drin, das würde die Flügel und den Pelz verkleben.
Okay.
Darf man nicht nehmen, also man muss Laubhölzer nehmen, am besten noch die Harthölzer, also Eiche ist am besten geeignet.
Gut.
Buche, dann sollte das abgelagert sein, also mindestens 1-2 Jahre, also nicht frisch geschlagen und feucht, weil sich dann die Holzfasern aufstellen, weil es reißen kann.
Das ist sehr, die Obstbäume?
Kann man auch nehmen, sind sehr gut geeignet, genau. Also wie gesagt, am besten ist ablagern, ein Jahr irgendwo trocken lagern, unter einem Vordach, was auch immer. Und wenn man sehr dicke Stämme hat, zum Beispiel 60 cm Durchmesser oder mehr, dann würde man die mit der Kettensäge halbieren. Und zwar nicht quer, wie überall empfohlen wird, in diese Scheiben, sondern man macht sich längs, in Längsrichtung, von oben nach unten. Man muss natürlich ein bisschen umgehen können mit diesen Kettensägen oder man sucht sich jemanden, der das macht. Aber eigentlich gibt es im Freundeskreis immer jemanden, der einem das zersägt.
Ja.
Und dann bohrt man, genau, da bohrt man dann die Löcher hinein. Zum Beispiel. Oder man kann auch Halme kann man sammeln. Es wird auch immer wieder gezeigt, dass man so Lehm-Holz-Häcksel-Gemisch in Balkonkästen füllt. Das funktioniert auch überhaupt nicht. Schreibt einer vom anderen ab, geht gar nicht. Sondern am besten geeignet sind Lössböden. Lössböden hat man nicht überall, aber der Lehm wird viel zu hart. Der wird so hart, dass die Wildbienen, die sich selbst hineinnagen in das Material, dass die da gar nicht mehr reinkommen. Die nehmen diesen Lehm einfach nicht an. Also man müsste dann gucken, dass man sich Löss besorgt. Oder man kann es eben nicht machen. Dazu kommt, dass die meisten Wildbienen, 75%, nicht in Hohlräumen nisten, also eben in diesen tollen Nisthilfen, die man überall kennt in Insektenhäusern, sondern im Boden. Also das heißt, sie brauchen Sandboden oder offene Flächen, finden sie aber kaum noch. Oder so Bruchkanten zum Beispiel. Mhm. Wenn man jetzt rausgeht in die Kulturlandschaften, sind das so diese alten Wege, wo dann so kleine Abbruchkanten sind oder in den Weinbergen.
Farben sind.
Genau, und da nisten sie drin. Und das sind 3/4 der Wildbienenarten nisten im Boden. Das wissen die meisten Menschen nicht. Die versiegeln ihre Flächen und die finden also keinen Nistraum. Es ist auch wichtig, im Naturgarten ist es so, dass die Ansprüche der Tierarten alle abgedeckt werden. Die Tiere wollen nicht nur Futter finden, sie brauchen auch einen Platz, wo sie brüten oder nisten können. Das wird alles abgedeckt und berücksichtigt, automatisch, indem man die Pflanzen wählt und die Strukturen anbietet. Dann ist es so, dass sie irgendwo überwintern müssen. Das ist eigentlich wie für einen Menschen auch. Der braucht nicht nur etwas zu essen, sondern man braucht auch einen Platz, wo man schlafen kann und den Winter verbringen kann.
Klar.
Und es würde nichts nützen, wenn man zum Beispiel ein Insektenhaus aufstellt und dann keine Pflanzen in der Nähe hat. Wie sollen diese Arten überleben? Geht gar nicht. Andersrum genauso. Wenn man jetzt eine kleine Wiese hat oder ein Wildblumenbeet und man hat keine Nistmöglichkeiten. Das Besondere ist an den Wildbienen, dass die meisten nämlich nicht sehr weit fliegen. Nur so 300 Meter bis 1500 Meter weiter können sie nicht fliegen. Sie haben auch nur einen sehr kurzen Lebenszyklus, sage ich mal. Also sie leben eigentlich nur so um die 4 Wochen lang und dann sterben sie schon wieder, die Eier, die dort abgelegt wurden, die entwickeln sich zu Larven, verpuppen sich und warten dann bis zum nächsten Jahr, bis sie schlüpfen. Also man muss dieses Gesamtpaket sehen, wenn man jetzt diese einzelnen Arten fördern möchte. Und so, man spricht auch von Teillebensräumen. Also es gibt keine Tierart, die jetzt nur einen einzigen Lebensraum, sage ich mal, nutzen kann und dann wächst und gedeiht, sondern sie hat auch immer noch Nebenansprüche. Und dieses Wissen, das stellt sich einfach ein. Es gibt sehr gute Bücher dazu auf dem Markt und es gibt unsere Mitgliederzeitschrift, die diese Themen aufgreift und vermittelt, dass man einfach auch versteht, dass man einfach Fehler vermeidet und enttäuscht ist, weil es wäre sehr schade, wenn man dann ein großes Wildbienenhaus baut und höre ich immer wieder, es steht 2 Jahre dort und nicht eine Wildbiene ist drin. Das ist meistens ein Baufehler oder die Pflanzen fehlen.
Ja, klar. Aha. Eine Sache noch, gibt es von Ihnen Forderungen an die Politik? Weil die Kleingartenverordnung ist ja ein Gesetz oder man hat entsprechende Wirkung. Ist es denn überhaupt möglich, unter den herrschenden Randbedingungen beispielsweise in so einer Schrebergartenkolonie einen Naturgarten anzulegen?
Ja, wobei das natürlich Statuten, Vereinsstatuten sind. Man kommt da sehr schwierig rein in diese Schrebergarten-Mentalität, sage ich mal. Wir haben drei bekannte Naturgärtner, die mir bekannt sind, die einen Schrebergarten haben und da einen naturnahen Garten draus gemacht haben. Und die haben zum Teil 4 Jahre gekämpft gegen die Statuten. Manchmal sind sie auch abgemahnt worden, haben wir gerade gestern gehört, ist mehrmals abgemahnt worden. Das zeigt auch wieder, dass das Wissen selbst in einer Kleingartenkolonie nicht vorhanden ist. Das wird als unordentlich empfunden, als vernachlässigt. Man bekommt Abmahnungen bis, ich habe es immer wieder gehört, manche, ich weiß auch von einigen, dass sie aufgegeben haben und dann nicht mehr weitergemacht haben, den Garten wieder abgegeben haben, was ich sehr schade finde und auch sehr kleinkariert finde, weil sie wissen eigentlich gar nicht, welche Chance sie dort vertun. Weil inzwischen ist es so, wenn wir alle Gärten in Deutschland zusammennehmen, dann nehmen sie 1,9% der Landesfläche ein. Wenn man jetzt davon ausgeht, dass die ganzen Kulturlandschaften, also die hochindustrielle Landwirtschaft, dass die natürlich gar nicht dazu beiträgt, Artenvielfalt zu fördern, gerade heutzutage, dann sind das oft letzte Refugien. Die Schrebergärten, die Privatgärten, wie auch immer, sie haben also eine ganz große Bedeutung für unsere Tier- und Pflanzenarten. Und wir sind immer wieder fassungslos, wie man das nicht verstehen kann. In diesem Fall empfehlen wir eigentlich immer, Vorträge anzubieten und zu sagen, wir müssen, das ist kein Selbstläufer, ein Naturgarten. Wenn jemand so einen Garten dort hat, dann empfehlen wir immer, Vorträge zu machen, alle einzuladen, eine Führung durch den Garten zu machen und das zu erklären. Weil das funktioniert immer, wenn die Menschen sehen, aha, ich habe jetzt dort, das ist keine Unordnung, sondern ich habe dort Totholz, weil zum Beispiel 1500 Käferarten nur auf Totholz spezialisiert sind. Wenn sie denn diese Käfer dort sehen, die sie selber in ihrem Garten nicht haben, dann geht ihnen das Herz auf. Sie müssen einfach verstehen, was das Konzept, was dort dahinter steht, oder die Gedanken oder die Ziele. Meistens kann man das vermitteln durch diese Bilder. Aber man kann nicht einfach nur in diese Kolonie gehen und sagen, ich mache das jetzt anders. Und das Gleiche gilt auch für die Naturerlebnisräume. Man kann nicht sagen, man gestaltet einen Schulhof um. Das funktioniert nicht. Man muss alle mitnehmen, vom Hausmeister über die Lehrer, über die Schulverwaltung, die Eltern. Alle müssen das verstehen und mittragen, dieses Konzept. Wenn da manchmal reichen nur ein, zwei Leute, die das kippen können. Und deswegen ist es ganz wichtig, im Vorfeld einfach zu informieren und Bilder mitzubringen, Vorträge und auch zu zeigen, dass sie nicht die Einzigen sind, sondern dass es ein Netzwerk gibt, dass es überall Beispiele gibt, dass das jetzt nicht nur eine Idee von einem Einzelnen ist, sondern dass es funktioniert und dass wir 25 Jahre Erfahrung haben und dass es ja eigentlich auch eine Forderung der Politik ist. Das steht hier, es steht einfach überall drin in der nationalen Strategie. Überall steht es drin und wird politisch gefordert und wir setzen es schon lange um, aber es ist noch nicht angekommen im Bewusstsein der Menschen. Und ja, Forderungen an die Politik. Ich würde eher sagen, ich persönlich spreche lieber von Wünschen. Alle Menschen fordern heutzutage etwas. Ich finde es besser, sich etwas zu wünschen. Wir würden uns mehr naturnahes Grün wünschen, dass wirklich der Unterschied erkannt wird zu konventionellen, sage ich mal, Methoden im öffentlichen Raum. Man kann zum Beispiel auch, ganz viele Ergebnisse gibt es zur Erhöhung der Artenvielfalt nur durch Veränderung der Pflege. Also man muss es auch nicht neu anlegen. Es ist an Universitäten jetzt bekannt geworden, indem man zum Beispiel die Maat umstellt und nur noch zweimal jährlich mäht, erhöht man schon die Artenvielfalt, die Pflanzen. Also es sind manchmal ganz einfache Dinge, die gar nicht mit vielen Kosten verbunden sind, die schon wirklich ganz viel bewirken. Aber auch dort sehen wir, es gibt von oben, gibt es diese Wünsche oder diese Ziele, die definiert werden in der nationalen Strategie zum Beispiel. Und oftmals hängt es auf den unteren Ebenen in der Politik, in den Verwaltungen sind einzelne Menschen, die das verhindern, weil sie es nicht verstehen und leider, leider in der falschen Position sitzen, und man dort aufläuft. Also man kommt mit Vorschlägen und Konzepten und das wird einfach abgebügelt. Und das wäre unser Wunsch, dass einfach auch auf diesen unteren Ebenen einfach dass das dort auch umgesetzt wird, was eigentlich überall politisch gefordert wird. Und dass wir da auch mehr Unterstützung erhalten zum Beispiel. Wir finanzieren uns zum Beispiel auch völlig selbst, nur aus Mitgliedsbeiträgen. Wir bekommen keinerlei Unterstützung, obwohl wir so viel tun für den Artenschutz. Ja, das wären so unsere Wünsche, oder das, ja, dass wir einfach noch präsenter sind. Es ist so, dass wir im Gartenbau zum Beispiel belächelt werden. Wir sind ja eigentlich ein Teil des Gartenbaubereiches. Der konventionelle Gartenbau tut aber so, als ob es uns gar nicht gäbe. Wir können naturnahe Gärten, empfohlen von Bioland, sogar anlegen. Wir haben seit 2009 eine Kooperation mit Bioland, wo wir auch ganz, ganz starke, da haben wir gemeinsame Richtlinien entwickelt und diesen Gärten liegen sehr konsequente Merkmale zugrunde. Also wer möchte, kann einen Bio-Naturgarten bei uns quasi anfragen, sage ich mal, bei unseren Mitgliedsfirmen. Aber im Prinzip ist es so, dass der konventionelle Gartenbau uns ignoriert. Das ist neu für Deutschland. Das heißt, wir haben naturnahen Gartenbau. Sonst haben wir konventionellen Gartenbau. Zum Beispiel, wenn eine Mauer gebaut wird, dann ist es in den meisten Fällen keine Trockenmauer in den normalen Gärten, sondern sie ist vermörtelt, wie auch immer. Eine Trockenmauer, sagt schon der Name, hat kein Bindematerial dazwischen. Und das sind diese ganzen Ritzen und Fugen, die wieder einen Lebensraum bieten für Tiere, für Eidechsen, für Spinnen, alle möglichen Tiere, Mäuse, also Haselmaus, wie auch immer, gehen da durch. Es sind Refugien, Schutzräume. Trotzdem werden wir belächelt. Also der konventionelle Gartenbau tut so, als ob es uns gar nicht gäbe, obwohl wir seit 25 Jahren auf dem Markt sind und auch über das Wissen verfügen, über sehr hohes Wissen, auch bautechnisch gesehen. Also unsere Mitgliedsfirmen jetzt, ne? Da würde ich mir mehr Akzeptanz wünschen für alternative Gartenformen. Also wir sagen nicht, dass jeder seinen Garten so anlegen und umgestalten muss. Natürlich ist es immer Geschmackssache. Wir sagen, wer einen konventionellen Garten haben möchte, herzlich gerne. Aber wir würden uns wünschen, dass auch unsere Richtung anerkannt wird. So wie es Gemüsebau, Baumschule, Obstbau gibt, gibt es eben auch Naturgartenbau, sage ich mal. Und das wird weder in Wissenschaft und Forschung anerkannt. Es gibt keine Uni, keine Ausbildungseinrichtung, die das lehrt. Es wird einfach ignoriert, dass es das gibt. Ja, und das wäre so ein bisschen unsere Wünsche, dass wir so ein bisschen, wenn jemand einen Naturgarten sucht, dass er das auch findet. Also so unser Ziel, was wir letztes Jahr formuliert haben, Naturgarten als Marke zu etablieren, das liegt uns sehr am Herzen. Nicht, weil wir Profit machen wollen, wir sind eine gemeinnützige Vereinigung, sondern weil unser Herz einfach für die Natur schlägt und wir den Tieren und den Pflanzen wieder einen Lebensraum bieten möchten, was letztendlich auch ein Lebensraum ist für die Menschen. Ein sehr schöner sogar. Die Menschen fühlen sich sehr wohl in solchen Gärten, sage ich mal, oder Parks. Es gibt auch Schaugärten, haben wir auch einige bei uns, öffentliche Schaugärten. Und es zieht die Menschen dorthin. Es ist eine ganz andere Lebensqualität, die man so wahrnimmt. Es sind gerade jetzt so in Zeiten von Alltagshektik und Stress, geht man in so einen Garten und kann dort einfach Kraft tanken. Ja, das ist ganz anders als im konventionellen Garten, wo man dann einfach doch noch viel mehr pflegen muss oder diesen Naturgarten, wenn man ihn angelegt hat und wenn er eine Grundstruktur hat, dann kann man ihn auch einfach nur genießen und sich dort erholen.
Wunderbar.
Haben wir noch was vergessen?
Ja, ich weiß nicht.
Ich weiß auch nicht. Also die Forderung, also das ist mit den Forderungen, da sind wir, also wir haben dieses Jahr, wir haben das nicht mehr auf der Reihe gekriegt. Wir haben überlegt, wir haben ein, zwei richtig aktive Leute und wir würden das gerne auch noch formulieren. Wir brauchen auch ein bisschen mehr Zeit dafür und wir wollen richtig so. Sie können sich das nicht vorstellen, aber wir sind vielleicht 15 wirklich aktive und an denen hängt alles und wir können nicht alle
Ist wie
Baustellen auf
überall.
einmal bearbeiten. Und ich würde gerne sowas wie, was weiß ich, die Naturgartenthesen oder irgendwie sowas formulieren, dass man so immer 10, jedes Jahr auf den Naturgartentagen so 10 wichtige Formulierungen irgendwie mal rausgibt. Wir hatten ja dieses Mal zum Beispiel auch die Eröffnung durch den Umweltminister, durch den Herrn Remmel, ne, hier, der hier
Ja.
war. Aber die Zeit ist so kurz, erst 10 Minuten da.
Klar.
Wir waren unheimlich froh. Es ist zum ersten Mal in der Naturgartengeschichte, dass wir so eine offizielle Eröffnung hatten durch den NRW-Umweltminister. Es sind jetzt ganz vorsichtige erste Kontakte dort. Also das merken wir. Und das wäre natürlich schön, wenn wir da anknüpfen können und auch aktiv ein bisschen mitarbeiten können und uns
Ja.
einbringen können. Weil viele Menschen wissen ja gar nicht, dass es uns gibt
Ja,
und was bei
eben.
uns vorhanden ist.
Ja.
Und da wird sicherlich noch mehr kommen und das werden wir sicherlich jetzt in den nächsten Jahren auch aufgreifen. Wir werden aber natürlich nicht mit dieser Schlagkraft arbeiten können wie NABU, BND, Greenpeace, die wesentlich mehr Mitglieder haben und ein ganz anderes Budget haben
Klar,
als wir.
klar. Aber insofern wäre es da wahrscheinlich auch strategisch geschickt, Verbündete zu suchen. Und nicht als Naturgarten e.V. alleine alles machen zu wollen.
Ja, das ist gut gesagt. Aber selbst die Verbündeten verstehen am Anfang nicht, was sich wirklich dahinter verbirgt. Die können eine Wildpflanze nicht unterscheiden von einer schönen, sage ich mal, Mössinger Mischung. Das ist schwierig, weil wir haben ein sehr, sehr hohes Wissen natürlich bei uns angesammelt. Und das war selbst mit dem Netzwerk Grüne Landschaft war es so, dass man erstmal ein paar Jahre braucht, bis man sich gegenseitig versteht, weil das Netzwerk Grüne Landschaft sagt auch, wir wollen mehr für die Bienen tun, aber die kommen aus einer anderen Richtung. Die wollen im Prinzip mehr für die Honigbienen tun. Mhm. Und ganz langsam haben sie aber auch verstanden, dass man natürlich nicht nur Pflanzen anbieten muss für die Honigbienen, sondern dass alle Wildbienen unseres Schutzes bedürfen. So. Also sie kommen ja auch aus einer anderen Ecke, sage ich mal. Ja. Ne? Sie haben einen anderen Ursprung als wir. Ja. Und wenn man mit den ganzen Großen kooperiert, so hat jeder seinen anderen Ursprung. Da muss man natürlich aufpassen, dass man sein eigenes Profil nicht verliert. Also wir machen das auch schon in einigen Bereichen. Wenn wir diese Regionaltage zum Beispiel, die werden von einigen unterzeichnet, NABU, BND, klar. Ja. Aber ansonsten wollen wir natürlich auch gucken, dass wir unser eigenes Profil behalten und nicht in dieser Masse verschwinden. Das ist zum Beispiel in der Schweiz so passiert. Dieser VNG hat sich aufgelöst und wurde der, was ich sehr toll finde natürlich, die Biovereinigung Bioterra, ist eine sinnvolle Sache, wurde dem aber zugeordnet oder untergeordnet und seitdem erkennt man ihn gar nicht mehr von außen als eigene Bewegung. Und das möchten wir eigentlich nicht. Wir möchten schon auch als eigenständige Bewegung, sage ich mal, wahrgenommen werden. So. Sonst kann es auch sein, dass das abflacht. Also die eigenen Ziele und Ideale, die man hat, die müssten wir dann vielleicht opfern, so einer gemeinsamen Kooperation geschuldet oder so, wie auch immer. Wir versuchen es jetzt, es gibt eine neue Broschüre vom NABU, gemeinsam mit Naturgarten. Da versuchen wir uns jetzt reinzubringen. Also wir versuchen es natürlich auf unterschiedlichen Ebenen. Ja, und wir schauen einfach mal, was da passiert.
Ja, viel Erfolg dabei.
Ja.
Okay, danke.
Neue Ideen für alle. Sunpod.
Der sonnige Podcast.
Solarkocher und Elektroautos. Veränderungen unterstützen. Für eure Mithilfe via Flatter auf www.sunpod.de danken wir. Wir freuen uns über jeden Kommentar zum Interview. Schreibt uns bitte, was ihr denkt. Danke.